Rätsel des Unbewussten.
Tales of Therapy. Mirko und die Krankheitsangst. Erster Teil. Eigentlich weiß ich das ja selbst, aber es wird trotzdem nicht besser.
Liebe Rätselfreundinnen und Freunde, nachdem der Podcast in den letzten Wochen etwas geruht hat, freuen wir uns, euch mitteilen zu können, dass es nun mit neuen Folgen weitergeht. Wir starten mit einer Fallgeschichte über Mirko, der von scheinbar unbegreiflichen Ängsten geplagt wird. Doch bevor es gleich losgeht, wollen wir euch noch etwas anderes ankündigen. Dass es ruhiger geworden ist, hatte nämlich einen Grund. Wir haben ein Buch geschrieben. Das Buch wird am 25. September 2023 im Hansa Verlag erscheinen. Es heißt, mein größtes Rätsel bin ich selbst. Anhand von Therapiegeschichten geben wir nicht nur Einblicke in psychoanalytische Konzepte, sondern auch in das, was es bedeuten kann, eine Psychotherapie auf sich zu nehmen. Mit allen Höhen und Tiefen. Wir hoffen dabei, der einen oder anderen Person auch Anregung zu geben, die Rätsel des Unbewussten und damit sich selbst etwas besser zu verstehen. Für alle frühen Vögel gibt es die Möglichkeit, das Buch vorzubestellen. Wir empfehlen eine Bestellung über euren lokalen Buchhandel. Das ist online etwa über www.geniallokal.de möglich. Weitere Links haben wir in den Shownotes angefügt. Unsere Patreons können über einen speziellen Link auch ein signiertes Exemplar erhalten. Zur heutigen Fallgeschichte von Mirko findet ihr zudem auf Patreon eine Nachbesprechung, in der wir die Themen vertiefen und praktische Hinweise geben, etwa für den Umgang mit Krankheitsängsten. Nun steigen wir aber in die Fallgeschichte ein, die uns in die Praxis einer Psychoanalytikerin führt, die von ihrer mehrjährigen Arbeit mit Mirko erzählt.
Gewissermaßen das Wesensmerkmal einer psychischen Erkrankung ist, dass ihre Symptome, von außen betrachtet, unbegründet oder übertrieben scheinen. Wohl jedem, der einmal unter einem psychischen Symptom gelitten hat, sind jene Überzeugungsversuche bekannt, die das Umfeld mit gutem Willen unternimmt, um ein psychisches Leiden sozusagen mit der Folgerichtigkeit eines logischen Arguments zu vertreiben. Eigentlich gibt es doch gar keinen Grund, sich so schlecht zu fühlen. Es ist aber auch eine Weise, mit der man selbst versucht, jenen merkwürdigen Teil in sich zur Vernunft zu bringen, der immer wieder Unruhe erzeugt. Allerdings erweist sich dieser in der Regel resistent. Ein prominenter Vertreter unter diesen störrischen Bewohnern im Haus der psychischen Symptome ist die wiederkehrende Sorge, an einer schweren oder gar tödlichen Erkrankung zu leiden. Dies, obwohl der Arzt nichts finden konnte. Ganz allgemein die Wahrscheinlichkeit für eine derartige Erkrankung nur sehr gering ist, die Kopfschmerzen höchstwahrscheinlich nichts mit einem Hirntumor zu tun haben, sondern mit einem verspannten Nacken oder einem wenig erholsamen Schlaf. Ich erinnere mich, dass Mirko zu Beginn unserer Arbeit immerzu auf jene Weise versucht hat, sich selbst von der Unbegründetheit seiner Sorgen zu überzeugen. Keiner meiner Patienten hatte so fundierte Kenntnisse über die Häufigkeiten oder Überlebensraten von körperlichen Erkrankungen, hatte sich, obwohl kein studierter Mediziner, ein breites Wissen über den Körper und seine Funktionen angeeignet. Allein, es hat kein bisschen dazu beigetragen, seine Ängste zu reduzieren, wohl eher im Gegenteil. Es ist, als hätte ein unbegreiflicher Teil seiner Psyche eine Wahrscheinlichkeitsrechnung ganz eigener Art vorgenommen, immerzu mit dem Ergebnis, dass jedes Ziehen im Bauch, jeder Ausschlag auf der Haut, jeder kleine Schwindel das Schlimmste bedeutet. Warum war es Mirko nicht möglich, sich von seinen Ängsten zu befreien? Warum konnte er sich allem Wissen und aller ärztlichen Beteuerung zum Trotz niemals nachhaltig beruhigen? Es ist ein psychoanalytisches Grundprinzip, dass kein psychisches Symptom, so irrational es auch scheinen mag, ohne Grund besteht. Aber manchmal ist es ein mühsames Unterfangen, diesen Grund zu verstehen. Zu unserer ersten Stunde, es ist ein regnerischer Tag im April, erscheint Mirko in einer dicken Winterjacke. Die Kapuze hat er tief ins Gesicht gezogen, stapft ohne abzutreten, mit nassen Schuhen und hastigen Schritten durch meinen Flur, eine schmutzige Spur hinterlassend. Im ersten Moment erscheint Mirko mir unheimlich. Ich frage mich unwillkürlich, ob meine Kollegin gerade anwesend ist oder ich alleine in der Praxis bin. Doch kaum, dass wir die ersten Worte miteinander gewechselt haben, verfliegt dieser Eindruck. Mirko ist ein außerordentlich freundlicher und zugänglicher junger Mann, mit dem sofort etwas Vertrauensvolles entsteht. Er spricht ganz offen von sich und seinen Schwierigkeiten. Er ist wie jemand, mit dem man nächtelang über Gott und die Welt philosophieren oder einfach nur einen entspannten Abend verbringen kann. Ein Kumpeltyp, wie Mirko sich selbst beschreiben wird, hier allerdings mit der Klage darüber, seine eigenen Bedürfnisse nicht wirklich zur Geltung bringen zu können. In seinen Worten, dass ich eher Receiver als Pusher bin. Mirko ist Ende 20, hat schon etwas lichtes Haar, ist groß gewachsen mit einer etwas rundlichen Figur und einer runden Brille, die seine Züge etwas Nachdenkliches gibt. Mein erster unheimlicher Eindruck scheint mir nun geradezu irrational. Tatsächlich geht beinahe etwas betont Harmloses von ihm aus. Was führt Sie zu mir? Eröffne ich die Sitzung. Ich habe schon lange darüber nachgedacht, endlich einmal eine Therapie zu machen, sagt Mirko. Es liegt schon länger einiges im Argen, aber irgendwie hatte ich dann doch immer wieder die Hoffnung, dass es mit der Zeit besser wird, dass ich irgendwie selbst an mir arbeiten kann. Aber wahrscheinlich gibt es so einen Punkt, an dem man alleine nicht mehr weiterkommt. Es geht vor allem um meine Ängste. Das schränkt mich sehr im Leben ein. Ich würde gerne reisen, mal etwas von der Welt sehen. Ich bin jetzt bald 30, aber bin eigentlich noch kaum irgendwo gewesen. Ich würde gerne mit meiner Freundin in die USA reisen, für ein paar Wochen, das ist unser beider Traum. Aber im Augenblick kann ich mir das gar nicht vorstellen. Mirko schweigt und betrachtet nachdenklich das Muster auf meinem Praxisteppich. Wenn ich nur an den Flug denke, sagt er, in ein Flugzeug steigen, da hört es bei mir schon auf, leider. Also sind Sie zu mir gekommen, weil Sie sich wünschen, freier zu sein, reisen zu können, während Sie Ihre Ängste hier festbinden? Das kann man wohl so sagen. Was sind denn das für Ängste, frage ich. Sie hatten angedeutet, Sie können sich nicht vorstellen, in ein Flugzeug zu steigen. Ja, also ich habe Angst, dass das Flugzeug abstürzt. Vor allem beim Start und bei der Landung ist das schlimm. Ich habe mich mal informiert. Das sind die brenzligsten Momente. Der größte Teil aller tödlichen Unfälle geschieht da. Ich habe sogar mal recherchiert, in welchen Sitzreihen die Überlebenschancen am größten sind. Wenn ich mal geflogen bin, habe ich immer versucht, mich dorthin zu sitzen. Das ist mir irgendwie peinlich. Früher war das ganz schlimm mit dem Fliegen. Ich habe sogar mal so ein Flugangsttraining gemacht. Danach wurde es besser. Dann konnte ich zumindest mal nach Spanien mit dem Flugzeug. Bis es diesen Flugzeugabsturz in den Alpen gab, mit diesem Piloten, der das wahrscheinlich absichtlich gemacht hat. Ich habe recherchiert. So etwas ist natürlich selten, aber es kommt immer wieder vor. Es gibt sogar einen Begriff dafür, Pilotensuizid. Das hat mir wieder so viel Angst gemacht. Ich kann bei solchen Themen dann auch nicht aufhören, muss mich über alles informieren, wie so ein Maulwurf, mich durch jedes Detail wühlen, obwohl es mir eigentlich nur noch mehr Angst macht. Das ist wahrscheinlich auch nicht gut. Seitdem bin ich in kein Flugzeug mehr eingestiegen. Ich sage, in ein Flugzeug zu steigen, das bedeutet immer ja auch Kontrolle abgeben, anderen Menschen vertrauen, der Technik, dem Piloten. Mirko, ja. Das fällt mir extrem schwer, Kontrolle abzugeben. Immer schon. Aber weil Sie gesagt haben, Vertrauen. Mir fällt es schwer, anderen Menschen zu vertrauen. Aber am meisten fällt es mir schwer, mir selbst zu vertrauen. Mirko schildert, dass seine größte Sorge eigentlich gar nicht so sehr darin besteht, dass das Flugzeug abstürzen könne. Immerhin sei das größtenteils eine Frage der Technik und irgendetwas, für das sich eine Wahrscheinlichkeit angeben lässt. Aber für seine eigene Psyche sei das nicht möglich. Die spiele ihm immer wieder Streiche. Er könne sich nicht darauf verlassen, dass seine Psyche auf einem mehrstündigen Flug nicht völlig außer Kontrolle gerät, also so eine Art psychischer Flugzeugabsturz. Wie meinen Sie das? Frage ich. Mirko berichtet eine Reihe von Ängsten, die sich vor allem auf seinen Körper beziehen. Er fürchte etwa, dass im Flugzeug ein Problem mit dem Kreislauf auftreten könne, er zusammenklappe. Das servierte Essen könne er auf einer solchen Reise nicht anrühren, aus Angst, dass dort irgendeine Substanz enthalten sei, die eine allergische Reaktion auslöse. Dazu reicht ja schon die Salatsoße. Seine Psyche würde in einer solchen Situation auf der Klaviatur seiner Ängste spielen, und zwar mit wuchtigem Anschlag. Mirko schildert, dass ihm dies nicht nur auf Reisen so gehe, sondern auch im Alltag. Wenn er, was selten vorkomme, mit seiner Freundin einmal in ein Restaurant gehe, sei er immer zu ängstlich angespannt. Jedes pelzige Gefühl auf der Zunge, jede Beengung im Hals, jede kleine Rötung auf der Haut könne Panik in ihm anstoßen, die Angst vor einem anaphylaktischen Schock. Er könne dann den Abend nicht mehr genießen, überwache seine Körperfunktionen, fühle sich selbst den Puls, müsse immer wieder auf Toilette, um im Spiegel zu überprüfen, ob es irgendwelche bedenklichen Anzeichen gäbe. Er habe schon öfter einen solchen Abend abbrechen müssen, weil er es im Restaurant nicht mehr ausgehalten habe. Er sich nur beruhigen könne, wenn er mit der Freundin ein paar Runden spazieren geht, am besten in der Nähe eines Krankenhauses, wo er schnell Hilfe bekäme. Für sein Sicherheitsgefühl sei unabdingbar, ein modernes Krankenhaus in seiner Nähe zu wissen. »Und jetzt stellen Sie mich mal vor«, sagt Mirko, »irgendwo in einem Flugzeug über dem Atlantik, stundenlang von der nächsten Klinik entfernt.« »Eine Situation, in der Sie ganz ausgeliefert sind, niemand helfen kann«, sage ich. »Ich weiß, dass das eigentlich Unsinn ist. Meine Hausärztin meinte einmal zu mir, Sie brauchen sich nicht so viele Sorgen machen, Sie sind jung und gesund. Und eigentlich weiß ich das auch. Ich habe keine schwere Erkrankung. Im Normalfall sollte mir nichts passieren, aber trotzdem kommen immer wieder diese Ängste.« Er fürchte sich vor den verschiedensten Krankheiten, vor allem vor Krebserkrankungen, aber auch vor einem plötzlichen Herzstillstand oder einer unentdeckten Magenblutung. Wenn er in den Spiegel sehe und seine beiden Pupillen erscheinen ungleichmäßig groß, löse das in ihm sofort die Angst aus, dass etwas mit seinem Gehirn nicht stimme, er einen Schlaganfall oder ein Aneurysma habe. Er müsse dann stundenlang immer wieder kontrollieren, ob es nur an den besonderen Lichtverhältnissen liege oder sich weitere Anhaltspunkte für seine Selbstdiagnose finden lassen. Von außen betrachtet klingen Mirkos Ängste übertrieben, manchmal geradezu kurios. Er selbst spricht über seine Befürchtungen mit einem gewissen Spott, etwa in der selbstironischen Beschreibung, wie er immer wieder über das fragwürdige Angebot einer Privatklinik nachdenkt, einen Ganzkörperscan vornehmen zu lassen, der nach Krebs in allen Organen fahndet. Aber tatsächlich sind seine Ängste etwas Ernstes, werfen einen dunklen Schatten über sein Leben, schränken ihn in seinem Alltag erheblich ein. Mirko unternimmt verschiedene Maßnahmen, mit den Ängsten zu leben, vor allem durch ein System des Ausweichens und Vermeidens. Nur noch Dinge essen, die er kennt, sich keinen neuen und unbekannten Situationen aussetzen, in denen sein Kopf besonders verrückt spielt. Er vermeide auch alle Situationen, aus denen ich nicht rauskomme. So gehe er etwa nicht zu Stoßzeiten in den Supermarkt, aus Angst, dort in einer Schlange an der Kasse festzuhängen. Oder vermeide Fahrten mit dem Auto zur Rush-Hour, weil er dort im Stau stecken bleiben könnte. Alle Wochen grabe er wieder eine neue Krankheitsangst aus. Er habe etwa neulich einen Knubbel im Arm entdeckt, der nach seinem Gefühl vorher nicht da war. Seine Recherche im Internet ergibt, dass es sich um einen Weichteiltumor handeln könne. Er liest Horrorgeschichten von Amputationen, tödlichen Verläufen, bis er in Panik gerät, sich nicht mehr beruhigen kann, fast obsessiv an dem Knubbel herumfummelt und seine Gedanken auf nichts mehr anderes lenken kann. Er wolle eigentlich nicht ständig zum Arzt gehen, aber wenn ich einmal in diesem Tunnel drin bin, dann komme ich da allein nicht mehr raus. Als ein Arzt ihm den Bescheid gibt, dass jener Knubbel völlig harmlos sei, hätte sich sein Gedankenkarussell trotzdem weitergedreht. Mirko sei sich nicht sicher gewesen, ob der Arzt wirklich ernsthaft hingeschaut hätte. Er hat ja nur einmal so kurz drüber gefühlt. Erst ein zweiter Arztbesuch hätte ihm schließlich Erleichterung verschafft, die aber nicht lange anhielte, weil meine Psyche findet ja ziemlich schnell etwas Neues, wovor sie sich fürchten kann. Sie sagen, ihre Psyche, als wären sie es gar nicht selbst, als würde diese Psyche irgendetwas veranstalten und sie nur Zuschauer dabei sein, sage ich. Ja, so komme ich mir vor. Das ist irgendwie so seltsam. Mit meinem Kopf weiß ich eigentlich immer, dass es wahrscheinlich wieder nur etwas Harmloses ist. Aber trotzdem, Das hilft mir in dem Moment nichts, als würde sich da etwas selbstständig machen. Sie geraten in solchen Situationen in Panik und da sind sie in einem Zustand, der durch Nachdenken nicht mehr zugänglich ist. Ich frage Mirko nach seiner Lebenssituation. Er habe eine sichere Stelle in einem Büro in der Stadtverwaltung, wo er sich um die Grünflächen der Stadt kümmere. Also ich gärtnere nicht selbst, aber ich stelle den Kontakt mit Gärtnern her, nehme Anfragen und Beschwerden an und solche Sachen. Ich bin mit meiner Arbeit zufrieden. Ich kann meistens in Ruhe arbeiten, bekomme selten Druck von oben, habe auch nette Kollegen, mit denen ich mich gut verstehe. Er lebe in einer Partnerschaft mit Sandra, die als Fremdsprachenkorrespondentin in einem lokalen Unternehmen arbeite. Die Beziehung bestehe schon seit vielen Jahren. Die beiden hätten sich noch zu Schulzeiten kennengelernt. Sie waren jahrelang erst einmal befreundet, hätten später bemerkt, dass sie eigentlich gut zusammenpassen. Beide seien sehr vertraut miteinander. Sandra wisse auch um all seine Probleme, bemühe sich immer wieder, ihm einen realistischen Blick zu vermitteln. Sandra sei der aktivere Part in der Beziehung, fordere ihn immer wieder auf, seine Komfortzone zu verlassen, aber das sei, wie ein Walross mit einer Leine an Land zu ziehen. Er verbringe am liebsten die Zeit zusammen mit Sandra auf dem Sofa, eine Serie schauen. Er wüsste nicht, was er tun soll, wenn er Sandra nicht hätte. Er mache sich Sorgen, ob er seine Freunde nicht zu sehr mit seinen Ängsten belaste. Das sei auch ein Grund dafür, dass er nun eine Therapie aufsuche. Wie lange bestehen Ihre Krankheitsängste eigentlich schon, frage ich. Ich glaube, das ist seit meiner Jugend. Also ich war auch schon immer ein ängstliches Kind. Aber zum ersten Mal wirklich Todesangst, das hatte ich, da war ich 15. Ich hatte so eine Dokumentation gesehen über Krebserkrankungen im Jugendalter. Da waren solche Bilder von jungen Männern mit Glatze, komplett bleich nach der Chemotherapie. Das hat mir eine solche Angst gemacht, ich konnte mich monatelang nicht davon lösen, hab immer wieder gedacht, das könnte auch ich sein. Naja, und seitdem schleppe ich das so mit mir herum, mal wird es besser, mal schlechter, aber der Tendenz nach bin ich auf dem absteigenden Ast, sagt Mirko sarkastisch lachend. Vor allem in den letzten Jahren ist es eigentlich immer ärger geworden.
Haben Sie selbst denn eine Idee, warum Sie solche Ängste haben?
Da habe ich schon viel drüber nachgedacht, auch schon oft mit Sandra darüber gesprochen, aber so richtig klar ist mir das nicht. Mirko berichtet, dass seine Eltern vielleicht schon immer etwas mehr besorgt waren, aber keine Hypochonder wie ich selbst. Woher das habe, das wisse er nicht. Auch nicht, warum er sich immer wieder so reinsteigere.
Ich sage, ich habe das Gefühl, Sie haben eine Burg um sich herum gebaut in Ihrem Leben. Sie sind sehr bemüht, Sicherheit herzustellen, alles, was gefährlich ist, was Ihnen Angst machen könnte, draußen zu halten. In der Partnerschaft, im Beruf, beim Essen, beim Reisen. Damit legen Sie sich selbst aber auch Fesseln an. Das macht Sie unglücklich. Und Sie fürchten sich davor, dass Sie auch in Ihrer Alltagsburg nicht sicher sind, weil es Bedrohungen gibt, gegen die kann man keine Mauern bauen, weil es etwas ist, das in ihnen drin sein könnte, dem sie nicht ausweichen können, eine Erkrankung irgendwo in ihrem Körper.
Deshalb machen mir Krankheiten so viel Angst, sagt Mirko, weil das etwas ist, was ich nicht kontrollieren kann.
So sehr sie sich auch darum bemühen, Kontrolle herzustellen, sage ich. Sich informieren, Statistiken lesen, zu Ärzten gehen, als könnten sie dadurch etwas beherrschbar machen. Aber vielleicht geht es ja nicht um eine körperliche Krankheit, sondern um etwas ganz anderes.
Ich würde ja gerne mehr Kontrolle abgeben können. Das wünsche ich mir wirklich, mal locker lassen. Aber das geht nicht. Für irgendwas fürchte ich mich immer.
dann sollten wir vielleicht herausfinden, vor was sie sich eigentlich fürchten. Glauben Sie denn, dass mir etwas helfen kann? Fragt Mirko zum Ende der Stunde. Ich meine, ich habe das schon so lange und ich weiß nicht, vielleicht stimmt etwas ganz Grundlegendes nicht mit mir. Sie meinen, Sie haben Sorge, dass wir auch hier etwas Unheilbares finden? Frage ich. Das ja, aber auch, dass es vielleicht um etwas geht, wo man besser nicht rangeht. Also keine schlafenden Riesen wecken. Also nicht, dass ich so ein Trauma habe oder so etwas, das glaube ich nicht. Aber ich habe mal gehört, dass so Therapien auch destabilisieren können, irgendwas auslösen. Mirko zögert. Sie fürchten, dass hier etwas Unkontrolliertes ausbrechen könnte, sage ich. Er nickt. Dann stehen sie auch hier gleich vor der Frage, der Gefahr besser ausweichen, sich wieder in die Burg zurückziehen oder sich hervorwagen. Wenn sie eine Therapie machen, dann denke ich, ist es wichtig, dass es nach ihrem Tempo geht. Mirko und ich vereinbaren, uns zu einer weiteren Sitzung zu treffen, um unser Gespräch noch zu vertiefen und Behandlungsmöglichkeiten abzuwägen. Seine Ängste scheinen mir vielgestaltig. Es gibt klaustrophobe Momente, irgendwo nicht mehr herauszukommen. Sogenannte agoraphobe Momente, also in der Öffentlichkeit die Kontrolle zu verlieren. Er leidet auch immer wieder unter Panikzuständen. Im Zentrum scheinen mir aber seine hypochondrischen Ängste zu stehen, also Ängste, die stark auf den eigenen Körper und mögliche Erkrankungen bezogen sind. Mirko gerät nicht aus heiterem Himmel in Panik, sondern als Resultat einer Kette von Befürchtungen, die sich immer enger um ihn schließt und von der er sich nicht befreien kann. Hypochondrische Ängste können ganz unterschiedlich gelagert sein, sich, psychoanalytisch gesprochen, auf unterschiedlichen strukturellen Ebenen befinden. Es gibt sie in einer eher zwanghaften Dimension, also ein ängstliches Überwachen der Körperfunktionen, das in regelmäßigen Kontrollritualen wiederholt wird. Hier bilden die Krankheitsängste eine Art geschlossenes System, das im engeren klinischen Sinne erst eine sogenannte hypochondrische Störung auszeichnet. Von anderen Personen wird hier weniger Beruhigung gesucht als gewissermaßen Bestätigung. Betroffene gehen etwa so lange zum Arzt, bis sie eine Diagnose erhalten, nicht etwa um vom Krankheitsverdacht befreit zu werden. Wenn nichts gefunden wird, bleibt die Unruhe erhalten. Als könne nur der Name einer Diagnose jedes Moment von innerer Ordnung herstellen, etwas, mit dem sich fortan hantieren lässt, durch alle möglichen Folgemaßnahmen, etwa seine Ernährung zu kontrollieren. Hierbei kann es, natürlich immer vorausgesetzt, dass es nicht doch eine körperliche Erkrankung gibt, um eine fragmentierte Ich-Grenze gehen, sozusagen ein Zusammenhalten des eigenen Ichs durch eine ruminierende Beschäftigung mit dem eigenen Körper und seinen Störungen, über deren Betreuung so etwas wie Sinn und psychische Kontinuität hergestellt wird. Therapeutisch sind diese Formen hypochondrischer Ängste oft schwer zugänglich, bilden auch in der Begegnung mit einem Therapeuten ein geschlossenes System, was sich oft schon in der therapeutischen Gegenübertragung geltend macht. Gar nicht wirklich in Kontakt mit dem Patienten kommen, nicht an das Thema heranzukommen, keinen wirklichen Denkprozess anregen zu können, als wolle die Person nur die Worte gelten lassen, die sie von vornherein hören will. Bei solchen therapeutischen Prozessen geht es um eine oftmals langwierige Entwicklung einer vertrauensvollen Beziehung, über die allmählich das starre System gelockert werden kann. Eine solche Form von Hypochondrie sehe ich bei Mirko allerdings nicht, auch wenn es, wie wohl bei allen chronischen Angststörungen, auch bei ihm einige zwanghafte Momente gibt. Aber sie bilden kein undurchdringliches Bollwerk. Es ist im Gegenteil leicht, mit ihm in Kontakt zu kommen. Das Vertrauensvolle entsteht gleich in der ersten Sitzung. Auch scheint unser Gespräch in ihm etwas anzuregen, Denkprozesse anzustoßen. Mirko ist es möglich, über sich nachzudenken, etwa die psychische Bedeutung seiner Angst zu erwägen. Ich habe Angst, die Kontrolle zu verlieren, deshalb sind für mich körperliche Krankheiten so bedrohlich. Die Krankheitsangst bedeutet etwas. A hat mit B zu tun, weshalb es auch Sinn macht, sich mit einem anderen Menschen über diese Bedeutung auszutauschen. Psychoanalytisch würde man von einer Fähigkeit zu mentalisieren sprechen. also über die eigenen psychischen Zustände, reflektieren, das eigene Verhalten mit Gedanken und Gefühlen in Zusammenhang bringen zu können. Dies ist das Kennzeichen einer höher strukturierten psychischen Organisation und einer gewissen inneren Flexibilität. Mirkos Problem scheint mir allerdings darin zu bestehen, dass er diese Fähigkeit immer wieder einbüßt, nämlich dann, wenn er unter Druck gerät, eine innere Kaskade in Gang kommt. Gerät er in den Strudel der Krankheitsangst und beunruhigenden Körpergefühlen, kann er nicht mehr darüber nachdenken, was in ihm vorgeht, geht es nur noch um die Frage, habe ich die Krankheit oder nicht, statt um die Frage, warum entstehen gerade jetzt solche Ängste in mir, womit könnte das zusammenhängen? Erst wenn Mirko wieder einen Moment von Sicherheit gewinnt, etwa durch einen Arzt, der ihm die Harmlosigkeit seines Symptoms bestätigt, kommt Mirko wieder aus dem Panikmodus, kann wieder nachdenken und versteht nicht, warum er sich so einen Kopf gemacht hat. Er erlebt diesen Wechsel in seinem psychischen Erleben so, als würde sich seine Psyche selbstständig machen, am Rad drehen. Tatsächlich übernimmt in solchen Momenten ein mächtiger Affekt die Kontrolle in ihm, nämlich Angst, welche die Gefahr fliehen will und keinen psychischen Raum bestehen lässt, darüber nachzudenken, ob dieses Bedrohungsgefühl überhaupt angemessen ist. Zwar gibt es bei jedem Menschen eine Schwelle, bei der die Fähigkeit zum Nachdenken aussetzt, man sozusagen unter dem Druck der Angst in ein kurzschlüssiges Reagieren verfällt. Bei Mirko scheint diese Schwelle aber recht niedrig zu liegen, scheint es nur geringfügiger Anlässe zu bedürfen, um seine Mentalisierungsfähigkeit zum Einsturz zu bringen. Fast alle Veränderungen, die in seinem Körper vorgehen, haben dieses Potenzial. Kleine Rötungen auf der Haut, Verengungen im Hals, Dinge, die ein Mensch ohne Angst wahrscheinlich gar nicht wahrnehmen würde. Warum ist das bei Mirko so? Darauf gibt es nach unserer ersten Begegnung noch keine Antwort. Wichtig scheint mir die Dimension von Bindung, die in Mirkos Ängsten verflochten ist. Mirko kann über zwischenmenschliche Bindungen Sicherheit und Beruhigung herstellen, braucht dafür aber immerzu eine andere Person, kann sich selbst nicht beruhigen. Als hätte er keinen inneren anderen, psychoanalytisch gesprochen ein inneres Objekt, das seine Ängste aufnimmt, ihn beruhigt, braucht deshalb ein äußeres Objekt. Seine Freundin scheint im Alltag diese Funktion zu übernehmen, ihn immer wieder zu regulieren, wobei die Bindung zwischen den beiden sehr eng scheint. Mirko scheint aber letztlich überall nach einer sicheren Bindungsfigur, einer sicheren Bindungsumgebung zu suchen, ein bekanntes und vertrautes Arbeitsumfeld, sich nicht zu weit von zu Hause wegzubewegen. Auch die Nähe zum Krankenhaus stiftet diese Geborgenheit, versorgt ihn mit dem Gefühl von Sicherheit. Er könnte jederzeit dorthin gehen, die Klinik ist nah, also der behütende andere ist da. Das Krankenhaus gewissermaßen als eine Variante von schützenden Elternfiguren, bei der sich das Kind sicher fühlt. Und Mirko ein Kind, das schnell Angst bekommt, wenn es die Eltern nicht in seiner Nähe weiß. In die Sprache der Bindung übersetzt, würde unheilbar erkranken bedeuten, in eine Situation geraten, in der es keinen schützenden anderen mehr gibt, keiner etwas tun kann, Mirko auf eine existenzielle Weise ausgeliefert ist. Meine ersten Überlegungen gehen in die Richtung, ob Mirkos Krankheitsängste nicht in einem solchen Zusammenhang zu verstehen sind, es in Wahrheit um Bindungsängste geht. Unbekanntes und Fremdes ängstigt ihn, doch diese Angst verschließt ihm damit die Welt. Er kann nur das essen, nur dorthin gehen, was er schon kennt. Weil er so schwierig ein Gefühl der inneren Sicherheit findet, versäumt er die Erfahrung des Neuen. Etwas unverbunden scheint mir hingegen jenes unheimliche Gefühl, das sich meiner im ersten Moment unserer Begegnung bemächtigt hat. Vielleicht ein Gegenübertragungsgefühl, mit dem ich etwas von seinen Ängsten aufgenommen habe. Mirko kommt in eine unbekannte Situation, die für ihn erst einmal bedrohlich ist, und dieses Gefühl der bedrohlichen Anspannung vermittelt sich auch mir? Hat diese kurze Szene überhaupt eine psychische Bedeutung oder war es wirklich nur ein zufälliger Eindruck, eine unglückliche Verquickung aus Regenwetter, Kapuze und meiner Fantasie? Auch das kann ich noch nicht beantworten. Zumindest scheint es in Mirkos Erleben, wohl unbewusst, um eine Dimension unheimlicher Destruktivität zu gehen. Eine Angst vor einer mörderischen Aggression, etwa in Gestalt des Pilotensuizids oder der Furcht, etwas könnte in ihm mit plötzlicher Gewalt hervorbrechen. Körperlich im Sinne einer ausbrechenden Krankheit, die bislang im Dunkeln gewuchert hat. Psychisch in jener Sorge, unsere Arbeit könnte etwas in ihm auslösen, das ihn mit psychischer Auslöschung bedroht. Doch worin könnte diese Gefahr bestehen? Davon hören wir in der nächsten Folge.